es ist so viel Schönes, was man miteinander verbindet, so viel Erinnerungen, die wir auch zusammen geschaffen haben. Also ich meine, wir sind zusammen vom Boot und sind zusammen wieder aufs Boot, jedes Mal. Und irgendwie, das ist so ein Safe Space. Und ich will gar nicht in die Realität zurück, ehrlich gesagt. Ich will nicht nach Hause fliegen, weil ich es so, so sehr mit euch genossen habe. Es ist so surreal gewesen und gleichzeitig bin ich so im Moment angekommen, dass ich am Morgen aufwache und ich frage mich nicht mehr, oh mein Gott, wo bin ich hier, sondern ich weiß, ich bin auf dem Segelboot und ich kann mich zeigen, so wie ich halt bin. Und das gibt so, so viel und das ist so ein Seelenheilmoment, wirklich. Also das ist unbeschreiblich.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Und diese Folge ist eine Sonderfolge und damit eine ganz besondere Episode dieses Podcasts. Und zwar möchte ich euch mitnehmen auf die Helden der Meere Segelflottille, die 2024 Ende September bis Anfang Oktober in Griechenland stattgefunden hat. 35 Personen haben sich angemeldet, um gemeinsam an Bord zu gehen und über den Saronischen Golf zu segeln. Angestoßen hatte ich das Ganze gemeinsam mit Uwe, dem Gründer der Soul Sailing Crew. Ihn hatte ich hier auch im Interview und da hatten wir die Idee, oder wenn man ganz ehrlich ist, hatte Eva Maria Delfs die Idee. Und an dieser Stelle vielen lieben Dank. Sie hat damals gesagt, ey Chris, du machst jetzt ja diese Community-Events. Wie wäre es denn, wenn deine Community mal segeln geht? Das ist so eine tolle Art, den Ozean zu erleben. Und da ließe sich doch sicher was auf die Beine stellen. Und dann habe ich gedacht, ja, das klingt gut. Lass uns das mal ausprobieren. Und dann haben wir das Ganze auf die Beine gestellt. Ich habe im Podcast angekündigt, dass es stattfinden wird. Und im Endeffekt waren wir dann total überwältigt, wie viele Leute sich angemeldet haben. Haben am Ende gesagt, wir müssen es auf 5 Boote beschränken, damit das Ganze in einem Rahmen bleibt, wo es auch noch persönlich ist, wo man sich kennenlernen kann und als Gruppe zusammenwachsen kann. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht sofort schon in die Beschreibung der Flottille reingehe, sondern euch noch ganz kurz einen Ausblick gebe, was in dieser Folge auf euch wartet. Also einerseits werde ich euch tatsächlich mitnehmen und meine Erlebnisse schildern, die ich im Rahmen dieser Flottille hatte. Ich habe das Mikro aber auch abgegeben, bin selbst abgezischt und habe den Menschen auf dieser Flottille vertraut, dass auch sie spannende Inhalte für diesen Podcast kreieren können und tatsächlich ist genau das passiert. Es gab verschiedene Interviews, wo einige Leute gesagt haben, ey, bei mir an Bord, da ist jemand so Spannendes, die Person, die werde ich jetzt mal interviewen. Oder es gibt auch einen Crew-Talk, wo eine Crew mal erzählt, was das Segeln für sie so besonders gemacht hat. Also ihr könnt euch da auf einen ganz bunten Mix freuen, der einen ziemlich coolen Einblick gibt, was auf der Flottille so los war. Und wer ganz bis zum Ende hört, der erfährt auch, dass es eine Flottille im Jahr 2025 geben wird. Wir gehen also in die zweite Runde. Ich verrate auch schon, wohin und wie ihr euch jetzt schon dafür anmelden könnt. So, und jetzt kann ich mich nicht länger bremsen. Jetzt geht's los mit dieser speziellen Folge zur Helden der Meere Flottille.
Werbung.
Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer deutlicher. Auch die Temperaturen in den Meeren schreiben ein Rekordjahr nach dem anderen. Das Mittelmeer war dieses Jahr in manchen Regionen 4 bis 5 Grad wärmer als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die Folgen sind Massensterben von Korallen, Schwämmen und Fischen. Damit dieser Trend gestoppt wird, müssen wir CO2 einsparen. Und am besten möglichst wirkungsvoll. Zum Glück gibt es Maßnahmen, die sind in 5 Minuten erledigt und machen einen richtig großen Unterschied. Zum Beispiel der Wechsel zu echtem Ökostrom. Ich selber bin in diesem Sommer zu Naturstrom gewechselt. Strom brauche ich ja sowieso und der Wechsel war innerhalb von 5 Minuten erledigt. Ich musste noch nicht einmal selber den alten Vertrag kündigen. So spare ich jetzt jedes Jahr über 500 Kilogramm CO2 im Vergleich zu konventionellem Strom. Und das zu einem ganz ähnlichen Preis wie bisher. Naturstrom bezieht den Ökostrom direkt von Anlagen, die erneuerbare Energie in Deutschland produzieren. Setzt also nicht wie andere vermeintliche Ökoanbieter auf Zertifikate aus dem Ausland. Außerdem ist in den verschiedenen Stromtarifen von Naturstrom immer ein expliziter Förderbetrag für zusätzliche Wind- und Solaranlagen enthalten. Und das Beste zum Schluss. Wenn ihr auf www.naturstrom.de/Helden der Meere zu Naturstrom wechselt, bekommt ihr ein 30€ Startguthaben. Jetzt geht's weiter und ich bedanke mich bei Naturstrom für die Unterstützung dieser Folge. Ich habe ja eben schon so eine kleine Einleitung gegeben, was wir uns so vorgenommen haben. Und ich muss dazu sagen, für mich war das jetzt auch das erste Mal so ein richtiger Segelturn auf einer größeren Yacht. Ich habe zwar was Ähnliches schon mal auf einem größeren Segelboot, so einem Traditionssegler mitgemacht, aber auf diesen modernen Yachten, das war dann nochmal neu für mich. Und Griechenland kannte ich auch noch überhaupt gar nicht. Die Soul Sailing Crew kannte ich nicht. Insofern kamen da viele Unbekannte auf mich zu. Und ich bin sehr gespannt nach Griechenland geflogen. Tatsächlich nicht alleine, sondern direkt schon mit einer größeren Gruppe. Natürlich viele Leute, die da mitgesegelt sind, sind dann zur selben Zeit angereist. Und so waren wir, glaube ich, 10, 12 Personen, die dann sogar gemeinsam ab Frankfurt nach Athen geflogen sind. Und da ging es direkt schon los, dass man sich kennengelernt hat. Und wieder einmal gab es diesen coolen Vibe, den ich bisher bei all den Helden der Meere Community Events beobachtet habe. Wenn man nämlich merkt, ey, da sind Leute, die sind so unterschiedlich und so anders als ich, aber die brennen alle für dieselbe Sache. Man hat diesen gemeinsamen Nenner und eine so heterogene Gruppe, wie man sie sonst selten erlebt, über alle Altersstufen, Geschlechter und Hintergründe hinweg, die sich total zusammengehörig fühlt. Und das war total schön. Das ging schon auf dem Flug so los. Und dann kamen wir in Athen an, haben da noch eine Nacht in einem Airbnb übernachtet und am nächsten Morgen war dann das erste offizielle Treffen. Da haben sich dann alle an der Marina eingefunden, mit Sack und Pack irgendwie dahingeschleppt. Und dann gibt es so ein großes Restaurant, in dem sich alle Crews finden. Also in diesem riesigen Yachthafen, da ist natürlich ein wildes Hin und Her, gerade an so einem Samstag, wo diese ganzen Boote verchartert werden. Und auf einmal stürmen hunderte Menschen in dieses riesige Restaurant mit einer riesengroßen Außenterrasse auch. Und immer mehr Leute sind dann eingetroffen und es war eine richtig coole Stimmung. Und alle waren so vorfreudig, aufgeregt und gespannt, was der Tag jetzt bringt. Ja, und dann hat man sich in den unterschiedlichen Crews zusammengesetzt und sich da erstmal kennengelernt, weil es gab dann teilweise schon vorher Treffen online, aber so richtig kannte man sich nicht. Und auf einmal sitzt man da und weiß, ey, mit diesen Leuten, die mir hier gegenüber sitzen, werde ich jetzt die nächste Woche auf engstem Raum zusammenleben und es gibt kein Entkommen, sondern nur ein Miteinander. Und das war auf jeden Fall schon ziemlich spannend. Und dann kam die erste große Herausforderung. Und zwar musste eingekauft werden. Für eine ganze Woche. Also man musste planen, was brauchen wir alles und dann einkaufen. Und dann haben wir uns einen Uber genommen, sind zu einem Lidl gefahren, zu viert. Und haben tatsächlich 4 Einkaufswagen voll Lebensmittel eingekauft und versucht dabei an alles zu denken. Und die Szenerie in diesem Lidl war total absurd. Weil nicht nur unsere Crew, sondern auch die 4 anderen Crews der Flottille, die da die Regale leergeräumt haben. Und also das war fast wie so eine Plünderstimmung, nur dass man am Ende sein Essen noch bezahlt hat. Also dass da wirklich Leute meinen, oh, wir haben gerade hier noch die letzte Wassermelone bekommen. Und das war schon total absurd und lustig. Und am Ende standen wir dann draußen, haben uns wieder in den Uber gerufen und mussten dann versuchen, diese Berge an Lebensmitteln, die wir vorher in 4 Einkaufswagen hatten, in dieses Taxi zu laden und am Ende saßen wir da alle, jeder von uns war bis unters Kinn noch mit Kartons bepackt und dann wurde das an die Marina gefahren und dann haben wir zum ersten Mal unser Boot gesehen. Ich persönlich war auf dem Boot La Lella Belle, so hieß das, und diese Boote, die waren etwas mehr als 10 Meter lang, richtig große Segeljachten. 10 Personen hätten da drin Platz gehabt, also es gab 5 Kabinen, wo jeweils 2 Personen drin schlafen konnten. Wir waren zu 8, das heißt, einige Leute konnten dann ein Zimmer für sich haben, einige haben sich ein Zimmer auch geteilt und dann haben wir angefangen, das zu beladen mit unserem ganzen Gepäck und mit diesen Unmengen an Lebensmitteln und alles irgendwo zu verstauen. Und da hat man schon gemerkt, die Crew wächst das erste Mal so richtig zusammen. Es gibt so einen Vibe, man muss gemeinsam was schaffen. Und es gibt auch Wartezeiten. Also zum Beispiel dauerte es dann so 2 Stunden, bis die Yacht an unsere Skipper übergeben wurde. Und ich weiß noch, wir saßen dann da so im Schatten, haben so die erste Wassermelone geköpft und uns die geteilt. Und da gab es auch schon den ersten Deep Talk, wo man wirklich über tiefgreifende Themen sich unterhalten hat. Und da war mir schon klar, oh, das wird gut. Das wird richtig gut. Und nachdem wir dann unsere Boote bezogen haben, gab es dann abends das erste richtig große Treffen, wo dann alle Crews zusammenkamen, sich alle kurz vorgestellt haben, wir uns ein bisschen auf die Flottille eingeschworen haben und da haben wir versucht, so die Grundwerte zu vermitteln, mit der wir in diese Flottille starten wollten. Und das eine ist eine gewisse Gelassenheit und Offenheit dem gegenüber, was kommt und nicht alles komplett zu verplanen und dadurch riesige Erwartungen zu wecken. Denn wer viel am Ozean unterwegs ist, der weiß, man kann so viel planen, wie man möchte. Die Natur hat am Ende den Hut auf und manchmal kann man dann nicht alles so umsetzen, wie man das gerne gemacht hätte. Und dementsprechend waren dann alle eingeladen, wirklich loszulassen und in den Tag hineinzuleben. Gar nicht zu wissen, ja, was kommt denn morgen eigentlich? Also das war das Erste, was uns wichtig war. Keine großen Erwartungen, sondern einfach mal mit dem Flow gehen. Und das Zweite, was uns total wichtig war, wenn man mit so vielen unterschiedlichen Menschen auf so engem Raum ist, dann muss man gut miteinander klarkommen. Und dann haben wir uns gedacht, ein grundlegender Wert, der uns dabei helfen kann, ist Großzügigkeit. Das hatte Tim Kruse, der auch als Skipper mit dabei war, so vorgeschlagen und mich hat das so abgeholt. Diese Woche lege ich nichts auf die Goldwaage, sondern ich versuche einfach vor allem eins zu sein, nämlich großzügig. Großzügig mit den Menschen, mit denen ich zusammen segle. Großzügig mit den Mitseglern auf den anderen Booten. Wenn die irgendwas erlebt haben, wo man selbst nicht dabei war, schön, sich einfach für die zu freuen. Aber auch großzügig mit den Menschen drumherum, denen man außerhalb unserer Flottille begegnet. Und natürlich großzügig zur Natur, die wir hier so einmalig erleben dürfen und dass wir versuchen, möglichst einen positiven und keinen negativen Impact zu haben. Ja, und mit diesen edlen Vorhaben sind wir dann abends noch gemeinsam essen gegangen, hatten eine riesengroße Tafel direkt am Strand in so einem netten Restaurant und abends sind dann alle todmüde und gleichzeitig total aufgeregt dann zum ersten Mal in die Kojen gekrochen. Ich glaube, fast alle haben miserabel geschlafen, weil man sich erstmal an die ganzen Geräusche an Bord gewöhnen musste. Hier und da geht mal eine Pumpe an, draußen schlagen irgendwelche Leinen gegen die Masten und sowas. Also keine erholsame Nacht, aber sie war voller Vorfreude und so das erste Mal so wirklich auf dem Boot ankommen. Am nächsten Morgen haben wir uns dann ready gemacht und dann ging's los. Ablegen und auslaufen und dann mehrere Stunden erstmal von Athen weg. Auf offener See haben wir uns dann sogar den Spaß erlaubt, als wir in der Windabdeckung von so einer Insel waren und kaum noch Fahrt hatten. Komm, wir holen jetzt mal die Segel ein und gehen hier mitten im offenen Blau baden. Das war für viele in unserer Crew ein erstes Mal, etwas, was sie vorher noch nie erlebt hatten. Und ist natürlich auch ein spannender Moment, da reinzuspringen, nach unten zu gucken ins bodenlose Blau und nicht zu wissen, was schwimmt denn da um einen herum? Irgendwelche Tiere, die man da nicht erwartet hätte? Oder einfach gar nichts? Vielleicht irgendwelche Quallen. Das war schon ziemlich aufregend und am Ende haben wir noch eine lange Leine hinten raushängen lassen und uns dann irgendwie ein paar hundert Meter hinter dem Boot herziehen lassen. Also das war was total Schönes, da draußen zu planschen. Und über eine Sache muss ich jetzt wirklich mal ins Schwärmen kommen und zwar das Blau des Mittelmeers. Das kam einem vor, als hätte das jemand mit Photoshop gemacht. Das sah so unecht aus, wenn die Sonnenstrahlen da in das Blau fielen und man hinten dann, gerade wenn man am Steuer stand und dann hinten über Heck rausgeschaut hat in dieses tiefe Blau. Ich habe das über Stunden gemacht. Das hat mich so fasziniert. Diese wunderschöne Farbe. Oh, das war einfach herrlich. Ach, und auf dieser Fahrt sind so viele Dinge passiert. Die will ich jetzt aber gar nicht alle vorwegnehmen. Denn, wie schon gesagt, in dieser Podcast-Folge will nicht nur ich von meinen Erlebnissen erzählen, sondern auch andere Menschen zu Wort kommen lassen. Und der allererste Beitrag, der gebührt natürlich dem Soul Sailing Gründer und Oberkapitän Uwe. Der hat mir nach der Flottille noch eine Nachricht geschickt und mit der will ich das Mikro jetzt zum ersten Mal abgeben.
Ja, was kann mich eigentlich zu Tränen rühren, obwohl ich schon hunderte Turns gemacht habe? Und da gab es genau zwei Situationen bei diesem ganzen Abenteuer, was definitiv auch für mich ein Abenteuer war, denn viele haben sich angemeldet, obwohl sie noch nie irgendwo auf dem Wasser, auf dem Segelboot waren und ganz große Ängste hatten. Das hat bei mir auch eine gewisse Skepsis hervorgerufen. Ich wusste nicht genau, wie das alles funktionieren würde. Und wir hatten zwei neue Skipper, nämlich Lena und Tim dabei. Das war auch aufregend. Das wusste ich auch nicht, wie das funktioniert. Das ist immer ein Abenteuer natürlich. Aber diese zwei Momente, die mich fast zu Tränen gerührt haben, der erste begab sich, als wir in Hydra im Hafen waren. Das war eigentlich so in der Mitte der Woche. Und was ist eigentlich eine Community? Und für mich ist eine Community, wenn jemand sagt, oh, ich habe Lust, da ein bisschen was zu beizusteuern. Und der liebe Thomas auch zufällig fließend im Griechischen, hat dann das Heft in die Hand genommen und hat eine wunderschöne Taverne gefunden, direkt am Hafen, direkt am Wasser, die ich noch nicht kannte, und hat das alles wunderbar arrangiert für uns. Und das hat sich so schön ergeben. Da saßen wir da und auf einmal, wir sind gerade schön am Essen, wird es ruhiger und die Leute reden nicht mehr und man hört einen wunderschönen Gesang, fast wie in einer Kirche oder von einem Chor, mehrstimmig. Zu meiner Überraschung kam das von unserem Tisch, also der ein, zwei Tische weiter war, wo auch unsere Leute dran saßen. Und da haben die mal eben so spontan ein wunderschönes Lied vorgetragen. Und das war so eine schöne Atmosphäre, das werde ich nie vergessen. Das hat irgendwie alles symbolisiert, wofür wir stehen. Ich glaube, unsere Communities von Helden der Meere und von Soul Sailing Crew, das war einfach wunderschön.
Ja, das war auf jeden Fall ein absoluter Gänsehautmoment. Und ich würde vorschlagen, die zweite Geschichte von Uwe, die sparen wir uns für den Schluss auf und widmen uns nochmal dieser Situation. Denn tatsächlich wurde auf der Lelabelle, wo ich ja selbst auch mit dabei sein durfte, während der vielen Stunden unter Segeln ganz viel gesungen und zum Beispiel auch dieses Lied eingeübt. Eines Abends hat sich die Crew dann unter Deck begeben, wo Antje sich vorgenommen hatte, Rosie zu interviewen. Tatsächlich ist dann aus diesem Interview aber ein ausgewachsener Crew-Talk geworden, in dem sie alles mögliche Kuriose über das Segeln besprochen haben und natürlich auch die Geschichte rund um diesen Song erzählt haben. Also, herzlich willkommen an Bord der Lelabelle und ich übergebe das Mikro jetzt an die übrigens sehr talentierte Interviewerin, Antje.
Okay, wir sind hier an Deck der Lelabelle und führe heute ein kleines Interview mit Rosie über ihre Erlebnisse an Bord und andere Dinge. Also, erstmal, wie fühlst du dich?
Ich fühle mich gerade mega erfüllt, mega happy.
Erzähl warum.
Also, muss ich vorstellen, wir hocken unter Deck, alle an einem Tisch mit der Crew zusammen. Alle strahlen, alle haben Freude und ich meine, wir sind hergekommen wegen Helden der Meere, dem Podcast, und wir haben jetzt die tolle Möglichkeit von Chris erhalten, das ein bisschen selber mitzugestalten oder was aufzunehmen und ein kleiner Teil davon zu sein, und das macht mich glücklich.
Du hast mir gerade schon gesagt, dass du ein riesen Helden der Meere Fan bist. Wie bist du zugekommen zu dem Podcast?
Ganz zufällig, also wirklich ganz zufällig. Ich weiß noch, ist glaube ich ein Jahr her, ich bin aus der Schule rausgelaufen und war so mega deprimiert und war so, hey, also eigentlich, ich will ja Meeresbiologie studieren. Ich will ja irgendwie ans Meer kommen. Und okay, habe so ein Grundwissen über das Meer, aber ich will es erweitern. Habe dann random in Spotify eingegeben, Meere, und da kam als erstes Helden der Meere. Ich habe dann irgendwie die erste Folge angehört mit einem Korallenriff, weil ich nicht mehr, wer der Gast war, mal reingehört, und dann wurde es wirklich zu einer Sucht. Ich habe so viel davon gehört, habe es immer, also es war ein mega Boost für mich. Also auch in schlechten Zeiten, die ich durchlebt habe, war Helden der Meere immer eine mega Stütze für mich. Und deswegen ist es nochmal so viel mehr wert, hier sitzen zu dürfen und die Leute zu kennen, die hinter dem stecken.
Das klingt toll. Du bist Schweizerin.
Ja.
Du kommst jetzt aber gerade aus Zypern. Was hast du da gemacht?
Ich habe dort eine Tauchausbildung gemacht, Schrägstrich Praktikum, also habe dort auch ein bisschen gearbeitet für meine Ausbildung und bin jetzt im Scuba-Dive eine Dive-Masterin.
Okay. Spannende Erlebnisse, die du da gemacht hast. Erzähl mal.
Also das kann man fast nicht alles jetzt aufzählen. Also es geht von Nachttauchgang über Schildkröten-Sightings zu irgendwie 100 Meter lange Fischerleine, die wir da versucht haben, auf 17 Meter raufzuholen, und auch Wracktauchen. Also das kannst du ganz vielen Tipper machen, und ja, nehme ich sehr viel davon mit.
Schön. Und jetzt sind wir hier. Was ist denn hier bis jetzt so eins deiner Highlights gewesen?
Es gab so vieles, aber so wirklich, wo ich gemerkt habe, hey, das gibt mir so viel, und da fühle ich mich wirklich im jetzigen Moment und bin einfach nur wunschlos glücklich, ist, wenn unsere Crew zusammen singt.
Erzähl dann noch was drüber. Ich meine, ich weiß es, aber erzähl es unseren Hörern.
ist auch so schön, wie wir das herausgefunden haben, dass wir miteinander singen können, ist, dass die liebe Lotte mit der Antje zusammen ein Lied gesungen hat. Und dann hast du, liebe Antje, angefangen mit Evening Rise. Und ich habe gemerkt, oh, das kenne ich doch auch. Habe angefangen mitzusingen und haben mir das angefangen einzustudieren. Und das wurde dann so unser Lied, unser Crew-Lied.
Unser Flottillensong eigentlich.
Unser Flottillensong, ne? Genau. Ja, genau. Also das haben wir auch so viel vorgeführt, überall, immer wieder. Ob das jetzt einfach im Päckchen mit allen anderen Booten zusammen war, dass wir da am Abend zusammen saßen und den anderen das vorgesungen haben. Oder als wir da in Hydra im Restaurant, dass wir die Leute überrascht haben. Das sind solche Momente, die bleiben, die bringen die Crew zusammen. Also zumindest habe ich das so empfunden. Und da habe ich so gedacht, hey, der Podcast, das Meer, das hat uns hier auf das Schiff gebunden, das hat uns zusammengebracht. Aber verbunden hat uns das Singen.
Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also finde ich ja genauso, dass ich auch denke, diese Crew wäre nicht so eine geile Crew, nicht so eng zusammen, wenn wir nicht miteinander Musik gemacht hätten.
Mhm. So das Vertrauen, das man zueinander gewinnt und irgendwie die Hemmschwellen, die man überbrückt und die Ängste, was auch immer, also Seekrankheit, ja, zum Beispiel, auch haben wir dadurch überwunden.
Schlechtes Thema, ja. Nee, tatsächlich musste ich am ersten Tag die Fische füttern und am zweiten Tag war mir noch ein bisschen übel und tatsächlich zu der Zeit, wo wir gesungen haben, war mir nicht schlecht. Mhm. Also auch das hatte eine heilende Wirkung.
Ja, so viel kann das Singen auslösen. Das habe ich so vermisst, das ist mega schön, danke euch.
Evening rise, spirit come, sun goes down when the day is done. Mother Earth awakens me with the heartbeat of the sea. Evening rise, spirit come, sun goes down when the day is done. Mother Earth awakens me with the heartbeat of the sea. Evening rise, spirit come, sun goes down when the day is done. Mother Earth awakens me with the heartbeat of the sea. Evening rise, and spirit come, sun goes down, the day is done. Mother Earth awakens me with the heartbeat of the sea.
Jetzt sitzt hier neben mir Lotte. Du wurdest ja schon namentlich erwähnt als eine von denen, die sowieso schon gesungen hat.
Ja.
Die ja schon singend quasi an Bord kam.
Mhm.
Wie geht's dir damit?
Wir sind ja Nachbarn und hat es ja schon erzählt, ja, ich habe hier so ein paar Lieder mitgebracht und ich dachte schon so, oh, wow, ob das mal gut geht hier mit mehreren Stimmen und so und ob man die Leute da überhaupt catchen kann mit. Da habe ich schon gedacht, naja, wir können es ja mal probieren so, ne? Am Anfang war es natürlich dann komisch, wir singen zu zweit vor anderen und dann als Rose dann angefangen hat mitzusingen, dachte ich, oh krass, okay, also cool, da ist noch jemand anderes dabei, der auch richtig gerne singt anscheinend.
Und auch richtig gut.
Richtig gut singt, genau. Krass. Und Rose stand am Steuer und hat unser Schiff gesteuert und fängt dann da an, Evening Rise mitzuträllern. Dachte ich, okay, cool, also es geht ja schon mal gut los. Und das war direkt am ersten Tag, ne? Hast du direkt gestartet mit der Aktion. Ja, und dann haben sich, würde ich sagen, immer mehr so dazu getraut mitzusingen, ne? Und wurden es dann immer mehr.
Wobei wir dazu vielleicht sagen müssen, dass Chris Teil unserer Crew war und von dem wir wussten, dass er auch singt.
Mhm.
Und wir in einem Nebengespräch mitgekriegt haben, oder zumindest ich habe es mitgekriegt, dass unser Captain, unser Skipper, auch schon mal gesungen hat.
Mhm. Genau, und das kamen dann immer mehr Geschichten vom Gesang sozusagen dazu. Ja, und dann fand ich es halt richtig cool, wie sehr das dann auch alle mitbewegt hat, mitzusingen. Also das hätte ich niemals gedacht. Als du mir gesagt hast, du nimmst jetzt die zwei Lieder mit, da habe ich gedacht, ja, trällern wir mal und dann sagen alle, ja, danke schön. Können wir mal wieder Spotify anmachen.
Das habt ihr aber schön.
Oder so.
So, oh, das habt ihr aber schön gemacht.
Ja, genau, toll. eigentlich ist die Zeit viel zu kurz. Wir würden eigentlich gerne noch ganz, ganz viele Lieder einstudieren und haben irgendwie gar nicht so die Zeit, weil dann noch so viele Aufgaben an Bord den ganzen Tag sind.
Wir auch noch segeln müssen.
Wir auch zufällig noch segeln müssen, ankern müssen. Genau, die beschäftigen uns sehr, die Anker. Genau, davon können wir ein Lied singen, würde ich sagen. Vielleicht texten wir noch was. Genau, und ja, für mich einfach so ein super, super schöner Moment war, also für mich ist Musik auch sehr wichtig und finde es auch immer sehr schön, was für eine Musik wir so mit dem Handy hier abspielen und auch an Deck, wenn wir dann irgendwie die Musik richtig aufdrehen und dann irgendwie zusammen eine kleine Bolognese hier veranstalten, Ruder-Bolognese. Genau, und jeder so seinen Raum hat und jeder so ein bisschen seine Lieder spielen kann, das finde ich immer schön und dass man auch was hat, was man mit nach Hause nehmen kann, irgendeinen Song, wo man sagt, oh ja, der lief immer und da haben wir immer das und das dazu getanzt. Ja, und für mich war so irgendwie ein super schöner Moment heute, als wir hier unten standen und wir haben, glaube ich, einfach nur abgewaschen. Da haben wir die Box angemacht und da habe ich von Mighty Oaks das Album angemacht, weil ich das irgendwie auf einmal im Kopf hatte, irgendwie einen Song. Und dann habe ich Dreamers angemacht und ich weiß, es hat mich so richtig erfüllt, hier unten zu stehen, den Abwasch zu machen, obwohl es total geschaukelt hat. Und das habe ich die Tage vorher auch nicht hinbekommen. Also ich musste dann immer hoch, weil es hier unter Deck sieht man halt den Horizont nicht gut und wenn es zu doll schaukelt, dann wird es einem doch schon ein bisschen übel. Dann muss ich oft sagen, hier, ich kann leider unten nichts machen, ich muss hoch. Und heute habe ich so richtig gemerkt, wie ich einfach hin und her mitgegangen bin mit dem Boot und mich nicht, also gar nicht drüber nachgedacht habe, ob es jetzt schaukelt oder nicht, sondern habe einfach irgendwie so losgelassen und bin so voll mit dem Boot mitgegangen, mit dem Flow. Und ich weiß, ich habe irgendwie so komplett losgelassen und musste auch echt ein paar Tränen lassen. Und es war so ein schöner Moment. Es war einfach so perfekt. Genau, richtig, richtig schön. Und ja, und dann habe ich Rose umarmt, weil sie auch neben mir abgetrocknet hat. Und ja, es war einfach nur schön. Und es war schön, so, das so zuzulassen, die Gefühle und alles so da sein zu lassen. Und das hätte ich auf jeden Fall auch nicht gedacht, dass das möglich ist, ja, in so kurzer Zeit mit euch so eine schöne Crew zu entwickeln. Und ja, das wäre mir sonst nämlich nicht so leicht gefallen, so Emotionen zuzulassen, aber das war richtig, richtig, richtig toll. Das war schön. Da werde ich lange dran denken und das Lied mitnehmen und dann immer an euch denken. Die Dreamers. Ja, das war mein Highlight, glaube ich.
Schön. Möchte jemand von euch noch was sagen?
Was mir auch so aufgefallen ist, weil du ja auch Zypern erwähnt hast. Ich habe gemerkt, also ich bin da 3 Monate geblieben und habe da so ein bisschen, ja, kennengelernt, wie ich da allein leben könnte in einem fremden Land mit fremden Leuten. Und am Ende habe ich so gedacht, ich habe ein Zuhause in Zypern gefunden. Also ich weiß nicht, ist ein bisschen mein Ziel, so an verschiedenen Orten der Welt mich so wohl zu fühlen, dass ich sagen kann, hey, hier kann ich herkommen und ich weiß, wo was ist und ich kann mich an Leute wenden. Das habe ich schon ein bisschen entwickelt. Das hat auch, soweit ich weiß, im Podcast mal der Uwe gesagt, dass er das hat und dass er schätzt, so verschiedene Orte auf der Welt, so Wohlfühlheimatorte, genau. Und deswegen kann ich jetzt so sagen, fast am Ende der Flottille in Zypern habe ich zwar ein Zuhause gefunden, aber hier in Griechenland eine Familie. Also wirklich, wirklich von ganzem Herzen, weil es einfach so, kannte sich am Anfang nicht, man kennt sich auch jetzt noch nicht ganz sozusagen, man kennt nicht die einzelnen Geschichten, man weiß nicht, woher man kommt, aber das ist egal in diesem Moment. Es ist so viel Schönes, was man miteinander verbindet, so viel Erinnerungen, die wir auch zusammen geschaffen haben. Also ich meine, wir sind zusammen vom Boot und sind zusammen wieder aufs Boot, jedes Mal. Und irgendwie, das ist so ein Safe Space und ich will gar nicht in die Realität zurück, ehrlich gesagt. Ich will nicht nach Hause fliegen, weil ich es so, so sehr mit euch genossen habe. Es ist so surreal gewesen und gleichzeitig bin ich so im Moment angekommen, dass ich am Morgen aufwache und ich frage mich nicht mehr, oh mein Gott, wo bin ich hier, sondern ich weiß, ich bin auf dem Segelboot. Ich bin hier mit vertrauten Leuten und ich kann mich zeigen, so wie ich halt bin. Und das gibt so, so viel. Das ist so ein
Seelenheilmoment, wirklich. Also eine Flottille an einem Ort, den wir alle sehr faszinierend finden, auf dem Meer. So miteinander verbunden zu sein und dann so Erinnerungen schaffen zu können an diesem Ort, wo man sonst so schon fasziniert findet und diesen zusammen entdeckt, durchtauchen, durchsegeln, das ist unbeschreiblich.
Eigentlich ist jetzt eine Gruppenumarmung dran, finde ich.
Und während sich die Lena Bell in den Arm legt, möchte ich euch an einen ganz besonderen Ankerplatz mitnehmen. Nachdem wir die erste Nacht bei relativ starkem Wind eine geschützte Bucht gesucht haben, sind wir am zweiten Tag weitergefahren und hatten eigentlich einen Plan, an der Insel Hydra eine Bucht zu finden, in der wir entspannt liegen können, wollten abends noch einen Podcast machen und das klang alles total super. Wir sind dann losgesegelt und irgendwann kam das erste Boot in dieser Bucht an und stellte fest, oh Mann, hier weht der Wind aus einer ganz anderen Richtung, als wir uns das erhofft hatten. Es ist einfach kein guter Platz, um hier zu liegen. Es war schon relativ spät am Nachmittag. Wir hatten wirklich einen langen Segeltag hinter uns. Ja, und dann fing es an, dass wir rund um diese Insel gesegelt sind und Stück für Stück geschaut haben, welche Bucht käme denn eigentlich für uns in Frage. Tatsächlich gab es dann einige Buchten, in die wir reingeschaut haben und immer wieder feststellen müssten, Mist, die wird's auf jeden Fall nicht. Das war auch wieder so einer der Momente, wo ich mich von meinem ursprünglichen Plan, nämlich heute Abend findet ein Live-Podcast statt, verabschieden musste, weil klar war, ey, bis wir hier irgendwann vor Anker liegen, dann wird es spät sein, dann kann man froh sein, wenn man noch in Ruhe was kochen kann und dann geht's eigentlich schon Richtung Bett. Irgendwann haben wir dann aber doch eine Bucht gefunden, die genau richtig war. Dort kam der Wind nicht so rein und wir waren ganz alleine für uns. Stück für Stück sind dann die 5 Boote dort angekommen und ein allererstes Boot hat sich dann dort festgemacht. Vorne den Anker ins Wasser fallen gelassen, bis der gut gegriffen hat und am Heck dann eine Landleine angebracht, sodass das Boot nicht nur an dem Anker hing, sondern auch am Land befestigt war und somit ziemlich stabil an einem Ort liegen bleiben sollte. Und dann haben wir drumherum ein Päckchen gebaut. Das heißt, die anderen Boote haben auch einen Anker geworfen, sich dann an den schon liegenden Booten festgemacht und wiederum hinten eine Landleine befestigt. So lagen am Ende alle 5 Boote direkt nebeneinander. Man konnte von Boot zu Boot gehen und wir waren da wirklich als Gemeinschaft zusammen. Alle Crews hatten gekocht, man ging von Boot zu Boot, konnte sich gegenseitig noch kennenlernen, Freunde, die man an den Abenden vorher gewonnen hatte, wieder treffen und es war einfach eine tolle Stimmung. Und ich weiß noch, irgendwann sagten welche, ey, ihr müsst unbedingt nochmal ins Wasser, hier ist Leuchtplankton. Dieses Meeresleuchten, das fluoreszierende Leuchtplankton, das ist ja wirklich etwas ganz Magisches, etwas ganz Fantastisches und mich musste man da nicht zweimal bitten. Ich bin dann sofort zurück zu unserem Boot, habe mir meine Taucherbrille und meine Taucherflossen rausgeholt und bin dann nachts nochmal ins Wasser gesprungen. Und tatsächlich, sobald man sich unter Wasser bewegt hat, sind rund um diese Stellen, an denen man sich bewegt hat, da wo Strömung ins Wasser kam, wo das Wasser in Bewegung kam, fing das Leuchtplankton dann an zu glühen, wie einzelne Sterne, die kurz aufleuchten und dann langsam wieder verglühen. Ja, und das Wasser, das war so klar, dass man selbst nachts bei dem Mondschein etwa 10, 12 Meter tief bis auf den Grund sehen konnte und dort dann schemenhaft erkannt hat, wo auf dem Sandboden dann noch Steine lagen. Und tatsächlich sind wir dann auch nachts noch abgetaucht, ganz ohne Lampen, die brauchten wir gar nicht. Und wenn eine Person neben dir hergetaucht ist, dann sah das so aus, als ob sie einen Schweif aus leuchtenden Sternen hinter sich hergezogen hat. Also absolut fantastisch. Tja, die nächsten Tage ging es dann los. Ich habe ja immer mal wieder das Boot gewechselt und bin auch auf anderen Booten mitgesegelt und habe festgestellt, dass diese tolle Dynamik in der Crew nicht nur auf der Lena Bell eingetreten ist, sondern auch auf den anderen Booten eine richtig enge Gemeinschaft entstanden ist. Und einfach viele Leute dabei waren, die total spannend sind. Und ich habe ja schon gesagt, das Mikro habe ich abgegeben, damit auch andere Leute mal interviewen können. Und dieses Angebot hat Thomas angenommen. Er hat gesagt, bei uns an Bord, da gibt es den Volker. Und Volker erfüllt so viele unterschiedliche Rollen und hat so viel zu erzählen. Den schnappe ich mir mal und mache das Ganze zu einem Interview. Das Interview hat dann tatsächlich nach der Flottille stattgefunden. Aber hier passt es auch mitten rein.
Hallo Volker.
Hallo Thomas.
Wir sind ja beide von der Soul Sailing Crew und haben jetzt gerade die Helden der Meereflottille mitgemacht. Und da gibt es die Möglichkeit, diesen Beitrag an diesem Podcast zu machen. Und das wollen wir sehr gerne tun. Und zwar wollen wir ja einen Beitrag dazu leisten und ein bisschen aufzeigen, welche interessanten Persönlichkeiten und Charaktere man so auf so einer Flottille treffen kann. Und glücklicherweise haben wir, das sagen wir mit ein bisschen verschmitzten Lächeln, ganz viele Charaktere in dich vereint, Volker. Das war schon ziemlich witzig, als wir dich kennengelernt haben. Witzigerweise, wir beide waren ja noch gar nicht auf dem Boot. Ne? Wir haben noch nicht miteinander gesegelt. Das war jetzt das erste Mal. Aber uns wurde es ja auch schon angekündigt als Astro-Volker. Und ich dachte mir, nanu, werden wir da abends Tarotkarten legen? Tatsächlich hatte das ja einen anderen Hintergrund. Warum bist du denn als Astro-Volker uns angekündigt worden?
Ja, das hat mit meinem Hobby zu tun. Und zwar gehöre ich zu den wenigen Leuten, die immer noch die Astronavigation so hobbymäßig betreiben. Also sprich, mit Hilfe der Gestirne und der Sonne und an Sextanten bin ich in der Lage, die Position auf der Erde zu bestimmen. Das ist natürlich jetzt nichts, was hochgenau ist und ist jetzt auch in heutiger Zeit kein Ersatz mehr fürs GPS. Aber ich mache das so aus Nostalgie. Und der Bender hatte mich vor dem Turn aufgefordert, ich soll doch einfach mal meinen Sextanten mitbringen. Er wollte das in meine Hand nehmen, wollte sich von mir ein bisschen was zeigen lassen. Und ja, deshalb hatte ich den dabei.
Das war insgesamt ziemlich cool. Also da hast du uns ja alle so ein bisschen eine Kleineinweisung in den Sextanten gegeben. Sag mal für alle, die den Begriff Sextanten nicht kennen und das Gerät nicht kennen, was man damit machen kann und wie es grob funktioniert.
Also ein Sextant, das ist eigentlich ein Winkelmessgerät. Und zwar kann man da durch ein Fernrohr durchschauen und man hat da so ein Spiegelsystem drin und kann einen Spiegel davon drehen über so einen Zeigerarm, Alidade heißt der. Man hat, wenn man durchschaut, ein getrenntes Sichtfeld. Auf der linken Seite schaut man geradeaus auf den Horizont, auf der rechten Seite kann man auf die Sonne schauen, wenn man den Winkel richtig eingestellt hat. Wenn man jetzt den Sonnenunterrand zum Beispiel genau auf die Horizonthöhe dreht, also das kann man dann im Fernrohr sehen, dann kann man danach den Winkel zwischen Horizont und Sonne ablesen. Also eigentlich ist es nur ein Winkelmessgerät, mehr macht das Ding gar nicht.
War auch nicht besonders groß, ne? Ich hatte mir das auch anders vorgestellt.
Ja, so ein normaler Sextant halt, also ich kenne nur diese Größe. Ja,
aber insgesamt, das ist quasi so nicht größer als Schuhkartongröße.
Nee, so in der Richtung, genau.
Ja, das geht bei Nacht, bei Tag. Nein, wir brauchen die Sonne dafür, ne?
Wir brauchen den Horizont dafür. Also die Sonne ist gar nicht mal das Entscheidende. Aber wenn ich den Winkel zwischen Horizont und einem Gestirn messen möchte, dann geht das ja nur dann, wenn ich den Horizont auch wirklich sehen kann. Und typischerweise sehe ich den Horizont ja nur tagsüber. Und das ist auch so einer der größten Irrtümer. Also wenn die Leute hören Astronavigation, dann denken die immer, das kann man nur nachts machen, weil man da die Sterne sieht. Es stimmt aber überhaupt nicht. Also man kann es dann machen, wenn man den Horizont sieht. Und das kann dann zum Beispiel früh morgens der Fall sein, wenn die Sonne so gerade aufgeht. Dann kann man mit den Sternen und dem Horizont navigieren. Oder ansonsten halt tagsüber mit der Sonne, mit dem Mond, manchmal mit der Venus, aber es geht halt nicht ohne Horizont.
Mhm. Ja, den Horizont erweitern ist ja immer ein schönes Stichwort. Wieder einen rausgehauen hier. Ja, das war cool. Hat Spaß gemacht, das mal zu sehen. Wir haben zugegebenermaßen nur die Winkelmessung gemacht, weil danach schließen sich ja noch irgendwelche abgefahrenen Berechnungen an.
Ja, das ist richtig. Die macht man heutzutage auch nicht mehr von Hand, sage ich einfach mal. Also es gibt natürlich Tabellenwerke, mit denen kann man immer noch arbeiten. Aber das, was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mir mal, das war so die Zeit vor den Smartphones, wo ich mich dafür interessiert habe, ich habe mir eine Software geschrieben für einen programmierbaren Taschenrechner. Und da haut man einfach nur noch alle Daten rein und dann sagt der Taschenrechner, wie es ausschaut. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der das irgendwie mal hobbymäßig ausprobieren möchte. Also versucht nicht diese Formel, die es da gibt, von Hand in den Taschenrechner einzutippen oder sowas. Seht zu, dass ihr euch dafür ein kleines Programm besorgt oder schreibt oder wie auch immer.
Es sei denn, wir sind auf so einem Nerdboot und alle haben Spaß daran.
Ja, oder? Das tatsächlich, ich hatte mal am Ammersee bei einem Segelverein, da hatten wir auch mal so eine Session gemacht, die hatten einfach meine Webseite gefunden und haben mich gefragt, ob ich mal Lust hätte, vorbeizukommen. Und die haben es tatsächlich so gemacht, die haben wirklich die Formel, also die auf meiner Webseite drauf ist, für die Abstandsberechnung und so weiter, das geht jetzt relativ weit, haben die wirklich da händisch ausgerechnet. Die haben von Hand da eingetippt, auf die Sinustaste vom Taschenrechner gedrückt, das wieder abgeschrieben, woanders eingesetzt und so weiter. Das haben die wirklich tatsächlich gemacht. Ich hatte gedacht, die hören auf der Hälfte auf, aber nein, sie haben es durchgezogen.
Ja, geil. Sehr cool. Ja, mit diesem Hintergrund bist du ja auch zu einem zweiten Volker bei uns mutiert, nämlich zum Erklärvolker.
Ja, genau. Also da bin ich ja schon länger für bekannt. Also auf jedem Segelturn kriege ich irgendwann den Spitznamen Erklärbär verpasst. Ich weiß gar nicht, wie der sich fortpflanzt, aber irgendwie kommt er immer wieder raus. Das mache ich sehr gerne. Also ich erkläre den Leuten gerne irgendwas, was ich weiß, was andere nicht wissen, über das Segeln, Segelstellung, über die Astronavigation, Knoten, alles was so. Ja, ich hatte tatsächlich mal eine Mitseglerin gefragt, was denn der Unterschied zwischen mir und dem Uwe ist. Und der Uwe hat sie gesagt, er möchte mir ein Lebensgefühl vermitteln. Und zu mir hat sie gesagt, ich möchte eigentlich so Wissen und Erfahrung vermitteln. Und ich glaube, das passt ganz gut. Also ich habe Spaß, dann Leuten das beizubringen.
Ja, ja. Das war auch cool, zumal wir ja auch wieder ein sehr gemischtes Boot waren. Also von welchen, die schon ein bisschen segelerfahren waren oder sehr segelerfahren waren und welchen, die noch nie gesegelt haben. So war ja auch die ganze Flottille zusammengesetzt, zumal ja sehr, sehr viele Helden der Meere Podcast-Hörer mit dabei waren, die das allererste Mal auf dem Segelboot waren. Und das tat, glaube ich, allen gut, da auch nochmal ein paar Hintergründe zu haben, zumal du das ja perfekt dosieren kannst. Also entweder die Leute wollen es hören oder nicht hören, ne?
So ist das, genau.
Ja. Am meisten wurdest du dadurch zu Knotenvolker. Da hast du ja direkt ein paar Mal rausgehauen und auch sehr exotische Knoten mitgemacht. Was waren die beiden coolsten Knoten, die wir so benutzt haben?
Also der Trucker's Hitch. Das ist dieser Knoten, der so ähnlich funktioniert wie ein Flaschenzug. Der,
stimmt, den, haben wir den kannte keiner von uns.
Ja, den haben wir dafür gebraucht, um das Dingy festzumachen. Und das ist natürlich das ist eigentlich ein ziemlich cooler Knoten, weil der, also damit kann man die Leine spannen und dann gleichzeitig festmachen und so weiter. Ja, was haben das doch für exotische Knoten? Den Zeppelin-Knoten zum Beispiel, den habe ich von Ben gelernt. Den kannte ich vorher auch nicht, den habe ich auf diesem Turn gelernt. Und das ist eigentlich ein richtig toller Knoten. Und ich weiß immer noch nicht, warum ich den noch nicht in meinem Repertoire gehabt habe bis zu diesem Turn.
Wie konnte der an dir vorbeigehen?
Ja, wie konnte der an mir? Das ist für mich echt absolut unglaublich. Aber jetzt habe ich ihn im Repertoire. Man kann damit zwei Leinen verbinden. Und er hat den riesen Vorteil, dass er nicht so, sich so einfach aufschieben kann. Also die klassischen Knoten sind ja Schotsteg oder Kreuzknoten und sowas. Und wenn da jetzt keine Spannung auf der Leine ist, dann können die sich so aufschieben. Ne? Und das geht mit dem Zeppelinsteg nicht. Also der bleibt einfach zu. Und deshalb ist er natürlich perfekt, wenn man irgendwelche Landleinen oder sowas verlängern möchte. Also wir haben ja vielleicht für die Hörer zur Erklärung, wir haben sehr häufig ein Päckchen geankert. Das heißt also, dass die Boote nach vorne einen Anker ausbringen und nach hinten eine Landleine an Land ziehen. Das ist dann eine Leine, die dann so 30 Meter lang ist oder sowas. Oder sein kann, nicht unbedingt sein muss. Und manchmal sind die Leinen dann zu kurz, dann muss man die verlängern. Und bei diesen Landleinen ist es ja so, wenn sich jetzt der Wind ändert, dann hat man mal Zug auf der Leine, man hat mal keinen Zug auf der Leine. Das heißt, das Ganze ruckelt alles so ein bisschen. Dabei kann sich Schoßsäge und Kreuzknoten können sich öffnen. Der Zeppelin-Knoten kannst du aber nicht öffnen.
Cool, der hat uns alle sehr begeistert, das stimmt. Wie man merkt, bist du auch gleichzeitig damit, weil du vertiefte Segelkenntnisse ja ganz offensichtlich hast, auch Skipper-Volker.
Ja.
Bei der Soul Sailing Crew ist es ja so, dass unterschiedliche Turns ja entstehen, von uns aus der Community heraus ja. Und manchmal skippert man halt und manchmal fährt man halt mit als Crew oder als Co-Skipper oder mit anderer Funktion, weil ja so viele unterschiedliche Turns da sind und das ja häufig auch von Urlaubszeiten und Attraktivität des Segelreviers und Ähnlichem abhängig ist. Du skipperst auch. Sag mal, was war irgendwie dein coolster oder kuriosester Skipper-Turn, den du mal skippert hast?
Boah, ja, das kann man so schwer sagen, weil jeder Turn bleibt irgendwie in Erinnerung. Es gibt auf jedem Turn gibt es irgendwie neue Erlebnisse, neue Leute. Also da tue ich mir tatsächlich schwer, mich jetzt dafür zu entscheiden, dass dieser eine Turn jetzt irgendwie der beste gewesen ist. Wobei, ich muss sagen, der Helden der Meere-Turn mit zwei Podcastern, also wir hatten ja den Chris dabei und den Tim, die ja beide Podcaster sind, so, das war schon was ganz was Besonderes, ne? Weil typischerweise ist ein Segelturn ein Segelturn und man, es dreht sich halt alles so um das Segeln. Und hier war das, klar, hat sich natürlich auch um Segeln gedreht, aber wir hatten ja hier diesen Podcast-Faktor, nenne ich es einfach mal nochmal mit dabei. Und das war schon was völlig Neues. Also von daher würde ich sagen, also der Turn, den wir jetzt gemacht haben, der war so von der Crew, die wirklich sehr gut gematcht hat, als auch so von den Sachen drumherum, also sprich Podcasts. Also der war schon ziemlich herausragend, würde ich sagen.
Das haben wir gar nicht geklärt. Bist du auch Podcast-Volker?
Jetzt seit gerade eben vielleicht, ne?
Spätestens seit heute, genau. Aber hörst du viel, bist du Podcast interessiert?
Also ich bin früher sehr lange zur Arbeit gefahren, immer 45 Minuten. Und da habe ich tatsächlich relativ viele Podcasts gehört zu allen möglichen Themen. Unter anderem auch den Helden der Meere, seitdem dann der Uwe anfing, ja, das so ein bisschen zu promoten bei uns in der Community. Aber jetzt inzwischen bin ich umgezogen und ich habe so noch 10 Minuten zur Arbeit und dadurch hat das Podcast-Hören jetzt tatsächlich sehr stark abgenommen bei mir. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja auch wieder zu. Wir werden sehen.
Dann bist du ja nicht nur Skipper-Volker, sondern auch Praktikanten-Volker gewesen. Sag doch mal, was wir darunter verstehen, ein Praktikum zu machen während eines Turns.
Ja, also das mit dem Praktikum, das ist so in der Soul-Sailing Crew der Oberbegriff für einen Mitsegler geht auf ein anderes Boot rüber und macht da irgendwie sowas, ne? Also macht dort ein Praktikum. So, und der Uwe hat das mit dem Sextanten natürlich auch gesehen und hatte doch gesagt, ich sollte mal irgendwie mal einen Tag mal rüberkommen zu denen, denen das auch mal zeigen. Und das wurde dann halt so unter dem Schlagwort Volker macht ein Praktikum auf einem anderen Boot behandelt. Und genau, und dann haben wir im Prinzip da auch das Gleiche gemacht, was ich mit euch ja auch gemacht habe. Jeder hat den Sextanten mal in die Hand genommen, durfte mal eine Messung damit machen. Ich habe ein bisschen was dazu erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und ja, genau, das war das Praktikum.
Ja, es ist ja meist so, dass man während des Segeln selbst drüber wechselt, aber abends wieder dann zu seiner eigenen Crew geht, auch um die Versorgungslage auch im Gleichgewicht zu halten für alle Boote.
Das hat auch Vorteile. Du kannst bei beiden Crews einmal mitessen, ne? Du hast zwei Abendessen an dem Tag dann.
Das Beste aus beiden Welten.
Wenn die nicht gleichzeitig essen.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob du einen Praktikumsbericht abgegeben hast, aber ein Praktikumszeugnis hast du bekommen, ne?
Ich habe ein Praktikumszeugnis von Uwe bekommen. Also jeder Segler hat ja so ein Meilenbuch. Und typischerweise gibt man das Meilenbuch am Ende des Turns halt seinem Skipper und der Skipper trägt ein, wie viel Seemeilen man gesegelt hat, in welchem Revier das war und so weiter. Und dazu wird dann normalerweise noch so ein paar persönliche Worte reingeschrieben, so vielen Dank, dass du dabei warst oder irgendwas. Und mein Meilenbuch habe ich also beiden Skipper gegeben. Ich habe es erstmal dem Ben gegeben natürlich, ne, der ja auch der Hauptskipper war für mich. Und dann habe ich es dem Uwe nochmal gegeben, dass er dann mein Praktikumszeugnis dort ebenfalls eintragen kann. Und genau, da waren halt so ein paar... Ja, nette Sachen noch drin.
Und dann haben wir, um nochmal mehr in den Vergnügungsbereich zu kommen, wir haben auch einen Partyfolger. Wobei ja, man sich jetzt ja vielleicht fragt, wie kann denn auf dem Boot Party stattfinden? Ja, wie finden denn Partys statt?
Also wir haben ja tatsächlich an Land gefeiert, aber es gibt auch Partys an Bord. Also da sind auch schon die dollsten Sachen passiert, dass da jemand durch den Decksluke kracht und so weiter, als auf anderen Turns.
Und dem bist du auch nicht abgeneigt, ja?
Ja, ich sag mal so, ich lasse mich nicht mehrfach bitten, wenn die Musik eingeschaltet wird.
Was uns zum nächsten Volker bringt, denn es gibt auch einen Tanzvolker.
Ja, natürlich, das passt ja zusammen mit Party. Also Tanzen ist eigentlich schon immer so eines meiner Hobbys gewesen, weil es hat was mit Musik zu tun. Es hat so ein bisschen was mit Interaktion zu tun. Man kann anderen Leuten was erklären, irgendwelche Tanzschritte und so weiter. Und es ist Sport, den man nicht so als Sport wahrnimmt. Und ich bin ja also relativ faule Sau, was so Sport angeht, muss ich ja zugeben. Also ins Fitnessstudio kriegt man mich nur unter Protest.
Also kein Sportvolker, ja, natürlich
eigentlich,
mal.
Eigentlich
den Sportvolker haben wir nicht entdeckt.
Nee, eigentlich kein Sportvolker, genau. Aber beim Tanzen ist es halt so, du machst halt Sport und dir fällt das nachher auf, dass du dich völlig vorausgehabt hast, weil du in dem Moment, wo du dann beim Tanz wirklich völlig abgelenkt bist und so. Und ja, und deshalb finde ich das eigentlich ganz cool. Ist ein toller Sport, weil man merkt nicht, dass es Sport ist.
Und diese Vielfältigkeit, das war ja tatsächlich irgendwie das, was uns bei dir ja mal besonders beeindruckt hat, weshalb ja unter all den Volkers, die so entstanden sind, der Volker für alle Fälle dann geboren wurde. Also darunter lässt sich ja subsumieren. Haben wir irgendeinen Volker vergessen?
Den Sonnenuhr-Volker.
Den Sonnenuhr-Volker, genau. Nach Astro-Volker, den Sonnenuhr-Volker. Wieso das?
Ja, das ist mein zweites Hobby, das sich so aus der Astronavigation entwickelt hat. Also wenn man mit Hilfe vom Sextanten die eigene Position bestimmen kann, dann kann man ja auch aus der eigenen Position bestimmen, wo die Sonne ist. Und wenn man weiß, wo die Sonne ist, dann kann man daraus ja ausrechnen, wie ein Schatten fällt. Ja, wenn man jetzt irgendeinen Schattenwerfer hat und jetzt über ein Jahr die kompletten Schattenwürfe berechnet, dann hat man ja eigentlich eine Sonnenuhr. Ne? Also wenn ich das jetzt irgendwo eintrage auf eine Platte und mache da den Schattenwerfer drauf und ich zeichne vorab den Schatten ein, wie er denn fallen wird, ja, das ist nichts anderes, was eine Sonnenuhr macht. Und genau, das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe. Also ich kann mich mit so mathematischen Spielereien und sowas, da kann ich mich sehr gerne aufhalten und so ein bisschen tüfteln und sowas. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und genau, und da ist das Thema Sonnenuhren draus entstanden. Ja, und auch meine kleine Existenzgründung, meine Sonnenuhr.de, die ich aber jetzt mangels Lust und Laune am Marketing, sag ich einfach mal, ein bisschen habe einschlafen lassen.
Ja, sehr cool. Zugegebenermaßen, du gibst ja die Namen ja nicht selbst, sondern wir lassen sie dir angedeihen. Also das ist ja schon ein bisschen unfreiwillig, aber immer voller Liebe.
Ja, natürlich. Ich weiß das auch sehr zu schätzen. Ne? Also ich glaube, ich hatte auf keinem Turn so viele Spitznamen oder Attribute wie jetzt auf diesem Turn.
Witzigerweise, zum Abschluss haben wir Ben, unserem Skipper, ja ein signiertes Buch geschenkt. Und es ist ja nicht so unbedingt zwingend notwendig und üblich, dass der Skipper ein Geschenk bekommt. Also das ist ja bei den wenigsten Turns eigentlich der Fall, aber in diesem Fall war es der Fall. Und wir haben uns unterzeichnet. Und beim Nachzählen der Crewmitglieder waren da tatsächlich mehr als wir, die eigentlich auf dem Boot waren, weil mehrere Volkers unterschrieben hatten. Also das zeigt ja schon, Volker für alle Fälle ist auf jeden Fall eine oder mehrere Personen, die man kennenlernen kann auf so einem Turn. Und das Ganze gibt es natürlich auch mit ganz, ganz vielen anderen Mitseglerinnen und Mitseglern. Es ist jedes Mal eine Freude, diverse Crews zu haben, wo ja jeder irgendwie ein Steckenpferd hat und jeder was zu erzählen hat. Wir können es nur empfehlen, viele und weitere Turns zu machen. Volker, hast du einen Abschlusssatz?
Ein Abschlusssatz. Ich beende ja auch normalerweise solche Sachen nicht. Ne? Ich quatsche immer so gerne.
Stimmt. Naja, du also bist der Reimer Kalmund unter den Podcast-Interviewten. Es hört nie auf. Aber ich zumindest kann sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Turn mit dir.
Ja, ich freue mich auch. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns mal wieder auf dem Wasser sehen. Und auch gerne mit dem Rest der Crew, weil wir wirklich eine Crew waren, die wirklich außerordentlich gut gematcht hat. Also es ist nicht immer so, dass jetzt alle Leute, die sich auf dem Boot treffen, dass sie sich dann wirklich so, ja, ich sag mal, so grün sind, wie das jetzt bei uns der Fall war. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Es ist auch immer so ein kleines soziales Experiment dabei. Unterschiedliche Charaktere kommen zusammen, ne? Und wie klappt das denn so? Und man hat ja auch relativ wenig Privatsphäre auf dem Boot, muss man ja auch sagen, ne? Also das ist auch nicht für jeden was. Aber bei uns hat das wirklich alles sehr, sehr gut gematcht und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn wir uns aber auf dem Wasser wiedersehen und auch gerne mit den anderen Leuten auf unserer Crew.
So geht's mir auch. Volker, vielen Dank, dass du dem Interview zur Verfügung gestanden hast.
Ja, Thomas, vielen Dank, dass du mich interviewt hast.
Bye, bye.
Mach's gut, bye, bye.
Ja, vielen Dank, ihr beiden. Schön, dass ihr euch nochmal zusammengesetzt habt. Und so sind wir dann weitergesegelt. Die Crew ist immer mehr zur Gemeinschaft geworden, immer enger zusammengewachsene Teams. Und man hat sich gegenseitig auch immer besser kennengelernt, wusste viel mehr übereinander, auch tiefschürfende Themen, aber eben auch diese bunte Fülle an unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und während ich am Anfang angekündigt habe, ey Leute, wir müssen mit dem Flow gehen, wir dürfen nicht zu sehr an unseren Erwartungen hängen, war ich vielleicht selbst die Person, die damit die größten Schwierigkeiten hatte, denn ich hatte ja einen Plan im Blick, was ich alles vorbereitet hatte und an Rahmenprogramm gerne für die Helden der Meereflottille durchführen wollte. Allem voran die Podcastaufnahme für den 100. Helden der Meere Podcast. Aber es sollte von Tag zu Tag so kommen, dass es einfach nicht zusammenging. Tatsächlich sind wir jeden Abend so spät erst irgendwo angekommen oder an Orten, an denen es überhaupt gar nicht sinnvoll war, dort einen Podcast aufzunehmen, dass ich das hinausschob und hinausschob, bis dann irgendwann der letzte Abend anstand, an dem das überhaupt möglich gewesen wäre. Und an diesem Tag sind wir glücklicherweise dann schon am frühen Nachmittag auf Moni Island, einer ganz kleinen Insel, in einer traumhaften Bucht angekommen. Dort gab es einen Sandboden und die ganze Bucht war türkisgrün, wie man sich's nur vorstellen kann. Das Wasser glasklar und wir haben unser Päckchen gebaut, lagen wieder alle zusammen in so einer sichelförmigen Bucht. An einigen Stellen war die Bucht nicht so hoch, allerdings da, wo wir lagen, war direkt eine Steilküste. Und es wehte noch ein relativ starker Wind, das hatte mir für den Podcast so ein bisschen Sorgen gemacht. Aber dann habe ich zusammen mit Tim so eine kleine Erkundungstour gemacht. Wir sind dann dort an Land gegangen und ein bisschen außenrum auf diese Steilküste hoch. Und genau an der Stelle, wo man dann Luftlinie 50 Meter von unseren Booten entfernt, über dem Wasser auf dieser Steilküste stand, war man komplett vom Wind abgeschnitten. Es gab so eine freie Fläche unter ein paar Bäumen und wir haben gedacht, perfekt, hier können wir die Podcast-Folge aufnehmen. Und während dann nachmittags alle Leute dann wirklich völlig gelöst dort in dieser wunderschönen Bucht rumgeplanscht haben, ich erinnere mich noch an ganz wilde Aktionen, wie ein tapferer Sapper vor zwei Dinghys geflohen ist und versucht hat, ihnen auszuweichen, die ihn versucht haben, dann ins Wasser zu schmeißen. Also da ging es auf jeden Fall hoch her, hat richtig Spaß gemacht. Und dann, als die Sonne langsam unterging, haben sich alle oben auf der Steilklippe eingefunden und es kam zur 100. Podcast-Folge. Tim hat mich da interviewt und falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann kann ich euch empfehlen, die vielleicht nochmal anzuschauen. Einen Teil, den habe ich in dieser Podcast-Folge allerdings noch nicht veröffentlicht. Und zwar hat mich einer der Skipper, und zwar der liebe Ben, dort auch mit ein paar Fragen gelöchert, die sich aber nicht zu sehr auf das Podcasten im Allgemeinen bezog, sondern auf diese Flottille. Und dann habe ich gedacht, das passt doch viel besser in diese Folge. Und wir springen jetzt mal in diesen schönen Abend, in dem Moment, als Ben sich das Mikro geschnappt hat.
Ja, lieber Chris, das Thema, zu dem ich dich fragen wollte, hast du schon zum Teil angesprochen oder beantwortet. Zurück zum Hier und Jetzt. Vielleicht, du sitzt, wie du schon gesagt hast, vor 40 wunderbaren Leuten nach einer wunderbaren Segelwoche. Wie war das Ganze für dich? Du hast jetzt schon gesagt, natürlich, diese Nichtplanbarkeit war interessant, dass man eben nicht weiß, was macht das Meer, wann kann man was tun. Aber auch so zu den Leuten. Ich meine, du warst jetzt eine Woche mit deinen Zuhörern und Zuhörerinnen unterwegs. War das wie erwartet? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Wie war das Gefühl, dann wirklich zusammenzuleben? Du hast unterschiedliche Crews erlebt, warst bei, auf allen Booten mal einen Tag zu Gast. Was waren die Unterschiede? Was waren die Highlights für dich? Was war so dein Gefühl, bei den Crews zu sein, bei deinen Leuten?
Also ich habe mich da gar nicht so richtig drauf vorbereitet, weil ich wirklich, das ist für mich noch eine sehr fremde Welt, so ein Segeltörn, so eine lange Zeit auf dem Boot, das ist für mich schon neu, herausfordernd, spannend. Und dann noch quasi, dass die Community dabei ist. Also ich habe gedacht, es wird auf jeden Fall wild und habe es mal auf mich zukommen lassen. Und ich weiß, die ersten Tage war ich wirklich einfach nur gesprüht von Glück und Ungläubigkeit. Also es war surreal irgendwie, dass das jetzt gerade wirklich passiert, dass da 5 Boote nebeneinander hersegeln. Und Tim sagte dann, ey Chris, das hast alles du auf die Beine gestellt. Du hast die Leute eingeladen, die sind hier. Und ich habe das gehört und ich wusste natürlich, das ist so, aber ich kann das irgendwie nicht erfassen. Und ich glaube, ne, die Leute hätten auch sonst irgendwas Cooles gemacht. Vielleicht haben wir einfach ein gutes Angebot gemacht. Aber ich will da schon irgendwie ausweichen, weil ich es gar nicht so richtig wahrhaben kann. Und dann einfach zu sehen, wie diese Menschen zusammenklicken. Und das war bisher bei allen Community-Events so, dass man irgendwie gemerkt hat, die Leute, die Helden der Meere hören und dann sagen, ich will irgendwie mit dabei sein, die waren alle so cool. Die haben diese einen Knotenpunkt, der sie verbindet, diese Begeisterung für das Meer. Und die haben sich so gut miteinander verstanden. Das waren so tolle Menschen. Das finde ich Wahnsinn. Das finde ich wirklich Wahnsinn. Das war hier wieder ganz genauso. Und auf den unterschiedlichen Booten zu sehen, welche Gemeinschaft, und das ist ja was das Segeln kann wie kaum etwas anderes. Die Menschen, die da jetzt zusammen auf diesem engsten Raum sind und zusammenarbeiten müssen, um voranzukommen und gut voranzukommen, das schweißt sie so zusammen und bildet so eine enge Gemeinschaft. Und das erleben zu dürfen und zu sehen, was es für tolle Leute waren und wie viel Spaß wir haben und an diesem wunderschönen Ort so nah am Meer zu sein. Das Erste, was wir morgens machen, ist Platsch und reines Wasser. 3 Minuten nach dem Aufstehen und man ist im Meer. Und der Abend endet damit, dass unter einem das Meer gluckert und man irgendwie todmüde einschläft. Und das alles zusammen, diese Menschen, diese Gemeinschaft, dass das alles klappt. Natürlich fragt man sich vorher, wird's cool? Sind die Leute gut drauf? Finden sie es dann doch irgendwie scheiße? Und ich habe auf einmal Ärger damit, irgendwie die bei Laune zu halten und so weiter und so fort. Und all das löst sich auf und alle sprühen diese Freude aus. Das war großartig. Das war so genial und ich freue mich riesig darauf, das nächstes Jahr wieder zu machen.
Damit hast du jetzt schon wieder meine nächste Frage beantwortet. Alles klar. Dann danke dafür und im Namen aller natürlich auch vielen Dank, dass du das auf die Beine gestellt hast.
Ja, und vielen Dank, dass ihr alle da wart und vor allem auch ein Riesendank an euch Skipper, dass ihr das hier möglich macht und uns so großartig segeln lasst, weil ihr lasst uns ja wirklich segeln. Wir stehen am Steuer, wir dürfen so viel lernen.
Da muss ich jetzt aber nochmal unterbrechen. Also, dass du so gut segeln kannst, das hast du ja vorher gar nicht erzählt. Ne? Also Chris kam dann bei uns aufs Boot, hat gesagt, darf ich mal? Und gesagt, ja klar. Und plötzlich hat es also keine 5 Minuten gedauert, dann hatte Chris das ganze Boot im Griff, hat Leute eingewiesen, hat gesagt, wir setzen Segel hier in der Wende und da lang. Wir waren mega begeistert.
Ja, Ben, vielen lieben Dank für die Blumen. Man muss natürlich dazu sagen, das, was total genial ist an der Soul Sailing Crew, ist, dass man als Crew wirklich zusammenarbeitet. Alle Personen haben ihre Verantwortungen. So gab es zum Beispiel den Luken-Chief, den Essens-Chief, den Bordkassen-Chief. Also die Aufgaben wurden schon verteilt und jeder war für etwas verantwortlich. Aber auch wenn es darum ging zu segeln, war es ganz häufig so, dass eben nicht der Skipper am Steuer stand, sondern die Crew das machen durfte, dass die Aufgaben verteilt wurden. Wer zieht jetzt die Fock hoch oder wer steht vorne an der Ankerleine? Also da wurden die Aufgaben immer verteilt und in diesen Zeiten hat man gemerkt, das Segeln ist gar kein Hexenwerk und wenn alles gut läuft, dann haben die Menschen, glaube ich, ziemlich schnell alles unter Kontrolle. Und das war toll, dass die Skipper uns da diesen Spielraum gegeben haben und gleichzeitig da waren für den Fall, dass irgendwas dann doch mal schiefgehen sollte. Und da muss ich bei all den Vorschusslorbeeren sagen, wäre ich dann ziemlich aufgeschmissen gewesen. Naja, so war es auf jeden Fall so, dass ich meine Wassersportkenntnisse aus zum Beispiel den Jollenschein, den ich mal gemacht hatte, oder vom Windsurfen oder ähnlichen Sportarten, wo man den Wind eben mit einbezieht, einbringen konnte. Und das bringt mich zu dem letzten großen Interview, was während der Flottille geführt wurde. Und zwar hat sich die Helena das Mikro geschnappt, um ihren eigenen Vater Martin zu interviewen. Der ist ein ziemlich passionierter Wassersportler und hat es im Windsurfen dann doch ganz schön weit gebracht. Und sie wollte mal nachhören, Mensch, Papa, wie war das denn damals eigentlich, als du so richtig krass am Windsurfen warst?
Genau, heute ist unser Thema auf jeden Fall der Wassersport und alles rundum. Erzähl doch mal, was war so dein Augenblick beim Windsurfen? Das ist ja vor allem deine Lieblingssportart, die immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn du an den Moment zurückdenkst.
Oh, da gibt es tatsächlich einige, aber gibt natürlich Highlights, ja. Du hast völlig recht, Windsurfen war immer meine Leidenschaft. Das habe ich in der Schulzeit angefangen mit einer coolen Surfklicke und wir sind dann über Holland nach Tarifa, Kanarische Inseln bis nach Hawaii gekommen und haben da alle Surfspots abgesurft. Ja, was waren die Highlights? Also mit Sicherheit Maui, Hawaii, einer der tollsten Windsurfspots überhaupt mit tollem Wind und hoher Welle. Und wir waren tatsächlich mit meiner damaligen Freundin und meiner jetzigen Frau Doro zusammen im Oktober da. Das war eine Woche vor den Aloha Classic mit ganz tollen Bedingungen, masthohe Wellen und tollem Wind.
Lass uns doch mal an einem Tag da teilhaben. Wie war das? Wie hat der Tag gestartet? Was war das für ein Gefühl, als du dann aufs Wasser bist? Was hast du da so gefühlt?
Wir sind morgens, haben wir direkt am Wasser gewohnt und haben gefrühstückt und dann sind wir zum Beach gefahren und es war ein toller Tag, waren hohe Wellen angesagt. Für alle, die Hokipa nicht kennen, es ist ein Strand, der nur so 20 Meter breit ist, links und rechts sind Felsen. Und in der Tat ist es da schon recht anspruchsvoll rauszukommen. Man muss wirklich das Timing so gut haben, dass man eben nicht an den Felsen landet, gerade beim Rausgehen. Und wir kamen an und ich sehe die Bedingungen und denke mir, boah, was für ein toller Tag. Die Leute haben die Wellen da abgeritten, unfassbar. Aber es war leer und der ganze Strand war leer und ich habe mein Surfbrett aufgebaut und dann kam ein zweites Auto und es parkte Robbie Nash und baute mit mir nebenan das Segel auf und das Brett. Wir haben das dann runtergetragen zusammen zum Beach und ich dachte, ich gebe dem Großmeister mal den Vortritt. Und er ist dann rausgegangen, sofort eine Böe erwischt, Vorwärtsloop, Rückwärtsloop. Und dann dachte ich so, oh.
Klare Ansage.
Jetzt warte ich vielleicht nochmal einen kleinen Augenblick, bevor ich hier rausgehe. Ich habe dann auch noch ein bisschen aufs Timing gewartet. Man muss ja wirklich aufpassen, dass man eine Windböe erwischt, dass es einen nicht vorne gleich wegen zu wenig Wind reinwäscht. Und bin dann auch sehr gut rausgekommen und das war wirklich, da war ich sehr happy.
Aber hattest du dann in dem Moment so schon sehr Angst oder was ist das für ein Gefühl?
Also ich hatte natürlich sehr viel Respekt. Angst glaube ich nicht, aber ich war doch vorsichtig.
Mhm. Warum genau brauchst du dann dieses Gefühl von, das kann schon sehr gefährlich werden? Brauchst du da diesen, hast du da diesen Kick gebraucht oder was ist
da
Hintergrund?
Ich kann es auch nicht erklären. Man muss das ja nicht unbedingt machen, in den Bedingungen rausgehen. Aber ja, irgendwie habe ich den Kick gebraucht, ja.
Ja. Wenn du da an dem Tag dann zurückblickst, erinnerst du dich dann nur an die positiven Dinge oder sind dann auch Sachen da schiefgegangen?
Ja, in der Tat. Das war allerdings an einem anderen Tag in Hokipa. Da sind wir von Hokipa aus zu zweit nach Spracklesville gesegelt, gesurft. Wir sind mit relativ kleinen Segeln eigentlich unterwegs gewesen. Es war ein bisschen zu wenig Wind in Hokipa. Sind dann die ganze Küste runtergesurft, Raumwind, die Welle abgeritten. Das war ein Traum. Aber dann ist tatsächlich in Spracklesville der Wind so stark aufgefrischt, dass mein Kompagnon, mit dem ich gefahren bin, sehr stark gestürzt ist. Und das war schon ein Erlebnis, wo ich sagen muss, oh, wir waren sehr weit draußen. Er hat Gott sei Dank nicht geblutet, aber er hatte eine Riesenbeule am Kopf. Man hat keine Helme damals getragen oder sowas. Das, da denke ich schon öfters dran zurück, ja, dass wir da Glück gehabt haben. Ne?
Und mit deinem jetzigen Wissensstand oder wie du so darüber nachdenkst, wenn du jetzt nochmal so jung wärst und in der Situation wärst, würdest du genauso handeln?
Ja, ich glaube, man kann das machen, aber ja, man sollte vielleicht doch mit mehr Leuten fahren und einen Helm tragen.
Aber dann ist es die Leidenschaft, die dich da antreibt, auch das Risiko einzugehen?
Ja, tatsächlich. Also es gibt Dinge, die würde ich heute nicht mehr machen. Vielleicht noch ein kleines Erlebnis, das vergleichbar ist mit Hokipa.
Ja.
Das war auf Mauritius und zwar war das unsere Hochzeitsreise. Mauritius ist ein wahnsinnig tolles Revier. Im September hat der Indische Ozean auch wahnsinnig hohe Wellen und tollen Wind im Süden in Le Mans. Und da gibt es einen Riff 2 Kilometer draußen. Man muss erst durch das erste Riff durch. Und das waren wirklich die größten Wellen, die ich gesurft bin. Vorne am ersten Riff waren die Wellen schon masthoch und draußen am zweiten Riff, ungefähr 1,5 Kilometer weiter draußen, waren sie weit, weit über masthoch. Also ich schätze so 6-7 Meter. Die kann man nur surfen, weil man da nicht direkt durch muss, denn man kann vorbei segeln an der brechenden Welle und kann sich dann in diese lange, wunderbare indische Ozeanwelle rein mogeln, um dann schön von ihr getragen zu werden, um dann die brechende Welle abzureiten. Einziges Problem ist da, also obwohl es eigentlich recht ungefährlich ist, selbst bei den hohen Bedingungen, dass man doch sehr, sehr weit draußen ist. Und das weiß ich nicht, ob ich das heute nochmal so machen würde. Ich bin tatsächlich alleine rausgefahren, es waren nur 2 andere draußen. Und der Indische Ozean ist ja auch nicht so ohne, ja.
Ja. Ja, ist ja zum Glück auch immer alles gut gegangen, einigermaßen. Und wenn wir jetzt nochmal so an das Meer denken und was ich auch immer ganz viele Highlights habe, sind Tierbegegnungen im Meer. Was fällt dir denn da so ein? Was hast du da so erlebt?
Oh ja, da hatte ich eine tolle Begegnung in Kalifornien und eine in Ägypten. Die in Ägypten war zuerst. In Ägypten bin ich gesurft im Roten Meer. Es war eine tolle Sicht, unglaublich klares Wasser und ich stand auch relativ stabil. Auf dem Brett waren so 5 Windstärken und man konnte schon ordentlich gleiten. Und auf einmal tauchte ein riesen dunkler Schatten hinter mir auf und eine Flosse und da ist mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Aber es war nur ein Delfin, der spielen wollte, ach, der mich voll verfolgt hat.
Zum Glück.
Aber ich bin erstmal an den Strand gefahren und musste durchatmen. Und der wollte einfach nur spielen. Ja. Und die zweite tolle Begegnung war in Kalifornien, wo wir nach dem Studium, ich mit meinem Freund Thomas zusammen bei seinen Architektenfreunden waren, die damals einen Master gemacht haben. Und wir sind jeden Abend surfen gegangen. Die hatten auch ein Cabrio, ein altes und Surfbretter, also Wellenreitbretter. Und dann sind wir jeden Abend relativ spät, erst um 18 Uhr rausgegangen und bis in den Sonnenuntergang gesurft. Und dann waren auf einmal alle Surfer weg. Wir waren nur noch 3-4 Leute. Und dann kam eine Gruppe von 4 sehr großen Delfinen. Also nicht so wie im Mittelmeer die Tümmler, sondern richtig große Delfine. Und die ließen sich auch immer so die Welle runter, wie die Surfer, ne? Haben die Spaß gehabt, die Welle zu spielen. Und die kamen immer näher, immer näher, immer näher. Und es wurde dunkler und dunkler. Die Sonne ging langsam unter und war schon fast weg. Und auf einmal dachte ich, dann lag ich im Wasser. Jetzt kann ich sie fast anfassen, jetzt kann ich sie fast anfassen. Habe ich so eine Gänsehaut bekommen und tatsächlich auch ein bisschen Angst. Und bin mit der nächsten Welle reingefahren, weil die so nah bei uns waren.
Ja, ja, da ist der Spaß schon immer nah an der Angst. Und, ja. Aber ich würde sagen, dass, also ich finde zumindest, wenn man da das Risiko eingeht und dann schon Respekt hat, je größer der Respekt ist und es dann klappt, diese Welle zu nehmen oder dann es klappt, irgendwie auf dem Windsurfbrett zu reiten, dass man dann nochmal ein besseres Gefühl hat. Würdest du das auch sagen?
Ja, absolut, absolut. Man setzt sich Ziele. Und wenn man die dann schafft, ja, also das war bei mir so der Frontloop, das war so der Ritterschlag beim Windsurfen, als ich den dann geschafft hatte, das war für mich der absolute, ja, das war für mich ein Riesenziel und da bin ich froh, dass ich es geschafft habe, auch wenn ich das heute bestimmt nicht mehr machen würde.
Und wie lange hast du gebraucht, wie viel hast du geübt, wie viel bist du gefallen?
Oh, wir haben uns tatsächlich ein kleines Battle gemacht, mein Freund Thomas, mit dem ich alle Surfreisen gemacht habe und wir haben uns immer gebettelt, wer den nächsten Move macht und wir haben uns natürlich auch immer gesehen, wie wir dann die Stürze gebaut haben und haben uns selber gepusht und irgendwann in El Medano in Teneriffa war dann mal ein Tag mit 30 Knoten Wind und guter Welle und dann kam man gut hoch genug weg. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft und das war für mich wirklich auch ein Highlight, ja. Das zu schaffen, Wirklich die volle Drehung und aber die Stürze davor waren schon heavy, ja.
Ja, kurzer Insider, ich habe es tatsächlich mal auf Video gesehen, live natürlich nie, aber ich fand es auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich wusste gar nicht, dass das geht, bis ich, keine Ahnung, 8 war. Also sehr cool. Ja, vielen Dank für deine ganzen Geschichten und dass du das alles mit uns teilst. Ich finde es sehr spannend zu sehen, wie man dann doch eine Leidenschaft dafür hat und dann das so einen Mix aus Risiko und Riesenspaß ist und man es immer wieder machen will und immer weiter und besser werden will.
Ja, genau. War toll. In dieser traumhaften Kulisse hier. Ihr hört vielleicht die Windchen im Hintergrund und den Wind. Wir sitzen hier wirklich in Poros in einem traumhaften Hafen. Im Oktober, tolles Wetter, auf der Spitze des Segelboots, also wirklich traumhafte Umgebung hier.
Traumhafte Umgebung und unsere Crew macht sich auch schon wieder ready zum Ablegen. Also hier ist immer volles Programm und...
Danke auch nochmal an Chris und Uwe, die das hier organisiert haben. Die ganze Gruppe ist tatsächlich hier sehr homogen, alle haben ihre Leidenschaft zum Meer, zum Wasser und das Helden der Meere-Konzept ist wirklich ein tolles Konzept. Ja,
auf jeden Fall. Ich glaube, das Besondere an dem Trip ist auch, dass alle so unterschiedlich sind und trotzdem so gut zusammenpassen, weil alle so offen sind und so motiviert, hier an Bord was zu lernen und auch gemeinsam sich zu connecten. Also eine mega Stimmung und ja, vielen Dank auch von mir.
Ja, vielen lieben Dank an euch, dass ihr dieses Interview aufgenommen habt. Und was seid ihr für Action Heroes in eurer Familie? Richtig cool, auch der Vibe zwischen euch beiden, da merkt man, der Apfel, der fällt nicht weit vom Stamm. Helena auf jeden Fall auch immer Vollgas mit dabei. Ja, und so langsam kommen wir dann aber doch ans Ende dieser Folge und auch ans Ende der Flottille. Irgendwann stand dann der letzte Schlag zurück nach Athen an und der war seglerisch auf jeden Fall nochmal mein absolutes Highlight. Wir hatten richtig guten Wind, deutlich über 20 Knoten und wir sind selbst mit knappen 10 Knoten in der Spitze Richtung Athen geflogen. Die Wellen haben sich teilweise, naja, 1-2 Meter aufgebaut, aber wenn dann nochmal eine größere Fähre oder ein Frachtschiff vorbeigefahren ist, dann gab es dann kurz eine Kreuzsee, wo dann doch schon ordentlich 3 Meter hohe Wellenspitzen, würde ich mal sagen, so entstanden sind, wo die Wellen sich so überlagert haben. Und unsere Yacht dann richtig durchs Wasser gestampft ist und wir die Wellen hochgeflogen und dann wieder runtergekracht sind. Also das war total genial. Die komplette Crew hat gejubelt, wenn wir da geflogen sind. Und dann sind wir in Athen an der Marina angekommen und das war dann seglerisch auf jeden Fall nochmal eine ganz schöne Herausforderung, denn die ganzen Segelboote, die dann jetzt den Schutz der Marina gesucht haben, standen dort Schlange. Die Wellen haben sich dort an den Molen reflektiert und das Wasser war ein wildes Durcheinander. Der Wind kam von vorne und drückte die Boote manchmal auch so ein bisschen von der Seite hin und her. Und da merkte man auf jeden Fall die Anspannung unter den verschiedenen Skippern, die die Boote gesteuert haben. Und unser Skipper Harry, der ist wirklich beeindruckend ruhig geblieben und auch ganz ruhig geworden, während der Rest der Crew wirklich da stand. Und man hat uns, glaube ich, allen angemerkt, oh, das ist jetzt eine haarige Situation. Tatsächlich mussten wir dann auch 1-2 Mal, weil der Wind uns so ein bisschen seitlich gedrückt hat, dann zwischen den anderen Booten noch einmal abfallen und uns nochmal dann neu einschlängeln. Also das war echt eine ganz schön wilde Aktion. Eben auch dadurch, dass viele Skipper so ein bisschen angestochen waren, gab es dann auch einige Boote, die sich so ein bisschen angeschrien haben und so. Und dann hat man aber auch gemerkt, wie cool das ist, wenn man, so wie Harry das in dem Moment großartig gemacht hat, einfach die Ruhe bewahren kann, was das für einen Vorteil ist. Naja, und so ist es dann am Ende auch alles gut gegangen. Wir haben dann ein letztes Anlegemanöver gemacht und damit die Flottille seglerisch beendet. Am letzten Abend kamen wir dann alle nochmal zusammen und haben den Abschied der Flottille gefeiert. Und genau diesen Moment, den greift auch Uwe wieder auf. Ihr erinnert euch vielleicht noch an seine Nachricht ganz am Anfang. Da haben wir uns ja noch einen seiner Highlight-Momente für den Schluss aufgespart. Und jetzt ist es soweit.
Der zweite Augenblick, der mich zu Tränen gerührt hat, war unser Abschied von der Crew und dann der Abschied von der Flottille. Und da kommen irgendwie alle Emotionen hoch, wenn man da beim Abschied wirklich so ein bisschen ehrlicher ist. Und der liebe Chris hatte ja jedem Boot eine Ausgabe seines Buches geschenkt und da durfte die Crew was reinmalen und meine Crew hat da so viele schöne Sachen reingeschrieben und Sachen, die ich wohl angeblich immer sage oder die einen charakterisieren. Aber merkt man, da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht und das hat irgendwie so gezeigt, wie harmonisch und toll unsere Crew war. Ich bin da total dankbar, diese Menschen kennengelernt zu haben. Und danach gab es den Flottillenabschied, da haben sich nochmal alle am Steg getroffen. Und wir Skipper plus Chris haben uns so aufgestellt und haben nochmal ein paar Worte gesagt. Das fand ich wunderschön, weil wir uns alle gegenseitig, die Crews und die Skipper, wir haben uns alle gegenseitig so ein bisschen gefeiert. Die Erleichterung, dass alles gut gegangen ist und dass wir so eine tolle Woche hatten, dass wir so viele Freundschaften geschlossen haben. Und da standen wir dann so und dann habe ich so gesehen und das auch gesagt, dass wir ganz happy sind mit den Skipper-Debütanten, mit Lena und mit Tim und dann zu sehen, wie erleichtert die beiden auch sind und wie viel Spaß das gemacht hat. Da hat man einfach gesehen, dass das so das Wichtigste ist, dass man so über seine Schatten springt und aus seiner Komfortzone geht und was Neues erlebt und macht. Und die beiden waren, glaube ich, auch sehr glückselig. Und besonders auch in Tims Crew, die hat ihn auch komplett einfach abgefeiert. Das war wunderschön mit anzusehen. Und dann habe ich noch ein Geschenk bekommen, so eine lustige Kapitänsmütze. Also ja, das war wunderbar. Und dieser Augenblick, zurück im Hafen zu sein, ist immer was ganz, ganz Komisches und Besonderes. Man war ja nur eine Woche weg. Aber es fühlt sich immer so an, als ob man Monate weg gewesen ist, weil man einfach so viel erlebt hat in dieser einen Woche. Das ist jedes Mal wieder so und war diesmal auch wieder so. Also ein rundum schöner Abschied, der gezeigt hat, ich glaube, es war eine ganz, ganz positive, respektvolle, schöne Energie, die sich da ergeben hat. Und das ist absolut nicht selbstverständlich. Deswegen bin ich da sehr dankbar dafür, dass wir zusammengefunden haben und freue mich, dass wir nächstes Jahr wieder zusammen in See stechen.
Und genau das ist das Stichwort, denn auch im nächsten Jahr wird es wieder eine Helden der Meere-Flottille geben. Vom 27.09. bis 4.10.2025 stechen wir wieder gemeinsam in See. Dieses Mal wird es nicht der Saronische Golf sein, wo wir ja in dieser Folge auch unterwegs waren, sondern wir wollen das Ionische Meer besegeln. Das liegt genau auf der anderen Seite von der Peneplees, dieser großen Insel. Und dort ist es etwas grüner. Es gibt ganz viele kleine Inseln, ganz klares Wasser. Und dieses ganze Revier ist so ein bisschen versteckter und nicht ganz so frequentiert wie der Saronische Golf rund um Athen. Ich freue mich da riesig drauf, eine ähnliche Erfahrung, aber eben in einem ganz anderen Gebiet zu machen, dadurch wieder was Neues zu entdecken. Und wenn ihr auch mit dabei sein wollt, dann könnt ihr euch jetzt dafür anmelden. Den Link findet ihr in den Shownotes und genau wie beim letzten Mal gilt, es sind alle willkommen, ob ihr viel Segelerfahrung habt oder noch gar keine. Ob ihr jung oder alt seid, männlich, weiblich oder irgendwas dazwischen oder außerhalb davon. Völlig egal, diese Community lebt von der Vielfalt und so soll es auch auf der nächsten Flottille sein, dass sich dort wirklich alle Menschen total willkommen fühlen. Und zum Abschluss habe ich noch eine Flaschenpost für euch. Die habe ich zwar in einer vorherigen Folge schon mal gesendet, habe da allerdings einen kleinen Teil, der sich genau auf unsere Segelreise bezog, ausgelassen. Und dementsprechend hören wir hier nochmal eine Nachricht von Christine.
Flaschenpost.
Hallo Chris. Dein Podcast hat sich definitiv als große Bereicherung für mich herausgestellt. Und dann hast du mich durch den Podcast zur Teilnahme an der Helden der Meere-Flottille mit der Soul Sailing Crew inspiriert und bewegt. Und das war jetzt definitiv ein richtig großes Abenteuer für mich, bei dem ich unzählige Grenzen überschreiten durfte und konnte. Dieses Erlebnis hat auf jeden Fall einen ganz besonderen Stellenwert für mich bekommen, was nicht nur an dem Segelabenteuer an sich lag, sondern vor allem an den unglaublich tollen Menschen, die ich dabei kennenlernen durfte. Ich möchte dabei gar keine Namen nennen, aber ich denke, diejenigen, die ich so ganz besonders meine, werden es wissen und allen vor allem natürlich meine Crew und mein Skipper. Dafür, dass du diese Möglichkeit geschaffen hast, werde ich immer dankbar sein und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinen Gästen, viel Erfolg mit dem Podcast, damit du uns noch lange so gut unterhalten und auch inspirieren kannst. Und liebe Community, lasst euch inspirieren. Es lohnt sich so unglaublich.
Liebe Christine, vielen lieben Dank für deine netten Worte. Und falls ihr direkt Lust auf weitere Segelinspirationen mit der Soul Sailing Crew habt, dann kann ich euch die Folge Nummer 76 empfehlen. Dort habe ich schon mit Uwe gesprochen und er hat von seinen Segelabenteuern erzählt und davon, wie er auf die Idee kam, die Soul Sailing Crew überhaupt zu gründen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich inspiriert. Und falls du Lust hast auf weitere Inputs zu den Helden der Meere, dann schau doch mal auf Instagram vorbei. Unter @helden_der_meere findest du den Instagram-Account zu diesem Podcast. Dort einige Bilder und Videos, die immer zu den Folgen passen. Und alle 14 Tage, nämlich an den Montagen, wo keine neue Folge rauskommt, erscheint dort ein Quiz, wo ihr schon mal erraten könnt, wer der nächste Gast ist und alle 14 Tage eben auch schöne Preise gewinnen könnt. Oftmals sind das zum Beispiel handsignierte Bücher von den Gästen der letzten Folgen oder ähnliches. Weitere Infos findest du natürlich auch auf www.helden-der-meere.com, der Homepage von diesem Podcast. Dort sind alle Folgen hinterlegt, die es von Helden der Meere gibt. Ihr könnt in die Videos vom Ocean Talk oder von Live-Veranstaltungen reinschalten, erfahrt, wann die nächsten Live-Veranstaltungen stattfinden und bekommt natürlich eine Übersicht aller Community-Events, die noch anstehen. Dort habt ihr die Möglichkeit, nicht nur den Helden der Meere zuzuhören, sondern mit ihnen zusammen aufs Wasser zu gehen. Und ich bin auch mit dabei. Außerdem gibt es dort auch einige Infos zum Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, was aus diesem Podcast heraus entstanden ist und ebenfalls 10 Geschichten über die Helden der Meere erzählt. Also falls du Lust hast, den Helden der Meere nicht nur in diesem Podcast, sondern auch drumherum zu folgen, sind das die besten Optionen, um dies zu tun. Ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.